Im Traum sah Kuranes die Stadt im Tal und die Küste dahinter. Den schneebedeckten Gipfel, der das Meer überragt, und die bunt bemalten Galeeren, die aus dem Hafen in Richtung der fernen Regionen segeln. Dort, wo das Meer auf den Himmel trifft. In diesem Traum kam er auch auf seinen Namen, Kuranes. Denn im Wachzustand trug er einen anderen. Vielleicht war es ganz natürlich, dass er einen neuen Namen träumte, denn er war der letzte seiner Familie und alleine unter den gleichgültigen Millionen von London, so dass es nicht viele gab, die mit ihm sprachen und ihn daran erinnerten, wer er gewesen war. Sein Geld und seine Ländereien waren weg. Er kümmerte sich nicht um das Verhalten der Menschen um ihn herum, sondern zog es vor, zu träumen und über diese Träume zu schreiben. Was er schrieb, wurde von denen, denen er es zeigte, ausgelacht, so dass er nach einiger Zeit die Schriften für sich behielt und schließlich aufhörte zu schreiben. Je mehr er sich von dieser Welt zurückzog, desto wundervoller wurden seine Träume, und es wäre beinahe völlig sinnlos gewesen, sie auf Papier zu bringen. Während diese danach strebten, dem Leben die gestickten Gewände des Mythos zu entreißen und in nackter Hässlichkeit das Furchtbare zu zeigen, das die Wirklichkeit ist, suchte Kuranes alleine nach der Schönheit. Wenn die Wahrheit und die Erfahrung sie nicht enthüllen konnten, suchte er sie in der Fantasie und in den Illusionen. Er fand sie direkt vor seiner Haustür, inmitten der nebulösen Erinnerungen an Kindheitserzählungen und Träume. Es gibt nicht viele Menschen, die wissen, welche Wunder sich ihnen in den Geschichten und Visionen ihrer Jugend auftun. Wenn wir als Kinder lauschen und träumen, denken wir nur halb geformte Gedanken, und wenn wir als Männer versuchen, uns zu erinnern, sind wir abgestumpft und prosaisch durch das Gift des Lebens. Doch einige von uns erwachen in der Nacht mit seltsamen Phantasmen von verzauberten Hügeln und Gärten, von Brunnen, die in der Sonne singen, von goldenen Klippen, die über rauschende Meere ragen, von Ebenen, die sich bis zu schlafenden Städten aus Bronze und Stein erstreckten, und von schattenhaften Scharen von Helden, die auf weißen Pferden an den Rändern dichter Wälder entlang reiten. Wir wissen nicht, dass wir durch die elfenbeinernen Tore in jene Welt der Wunder zurückgeblickt haben, die unsere war, bevor wir weise und unglücklich waren. Kuranes tauchte ganz plötzlich in seiner alten Welt der Kindheit auf. Er hatte von dem Haus geträumt, in dem er geboren worden war, dem großen Steinhaus mit Efeu bewachsen, wo 13 Generationen seiner Vorfahren gelebt hatten und wo er zu sterben hoffte. Es war Mondschein und er hatte sich in die duftende Sommernacht hinausgeschlichen, durch die Gärten, die Terrassen herunter, vorbei an den großen Eichen des Parks und die lange weite Straße entlang zum Dorf. Das Dorf schien sehr alt zu sein, am Rande zerfressen wie der abnehmende Mond, und Kuranes fragte sich, ob die spitzen Dächer der kleinen Häuser Schlaf oder Tod verbargen. In den Straßen wuchsen lange Grashalme und die Fensterscheiben auf beiden Seiten waren entweder zerbrochen oder starrten wie ein Film. Kuranes hatte nicht verweilt, sondern war weitergegangen, als er zu einem bestimmten Ziel gerufen wurde. Er wagte nicht, der Aufforderung zu widersprechen, weil er fürchtete, sie könnte sich als Illusion erweisen, wie die Triebe und Bestrebungen des wachen Lebens, die zu keinem Ziel führen. Dann war er eine Gasse hinuntergezogen worden, die von der Dorfstraße zu den Klippen des Kanals führte, und er war am Ende der Dinge angelangt, an dem Abgrund, wo das ganze Dorf und die ganze Welt abrupt in die schalllose Leere der Unendlichkeit stürzten und wo sogar der Himmel vor ihm leer und unbeleuchtet war, von dem zerbröckelnden Mond und den spähenden Sternen. Der Glaube hatte ihn vorwärts getrieben, über den Abgrund und in die Kluft, wo er hinuntergeschwommen war. Hinunter, vorbei an dunklen, formlosen, ungeahnten Träumen, an schwach leuchtenden Sphären, die vielleicht teilweise geträumte Träume waren, und an lachenden, geflügelten Dingen, die die Träume aller Welten zu verhöhnen schienen. Dann schien sich ein Spalt in der Dunkelheit vor ihm zu öffnen, und er sah die Stadt des Tals, die weit, weit unten strahlend glänzte mit einem Hintergrund aus Meer und Himmel und einem schneebedeckten Berg in der Nähe des Ufers. Kuranes war in dem Augenblick erwacht, in dem er die Stadt erblickte, und er wusste aus seinem kurzen Blick, dass es sich um nichts anderes als Selafis handelte. Er war im Tal von Ot Nagai, jenseits der tanasischen Hügel, wo sein Geist die ganze Ewigkeit einer Stunde an einem sehr langen zurückliegenden Sommernachmittag verweilt hatte, als er sich von seiner Arme weggeschlichen hatte und sich von der warmen Meeresbrise in den Schlaf wiegen ließ, während er von der Klippe in der Nähe des Dorfes die Wolken beobachtete. Er hatte damals protestiert, als sie ihn gefunden, geweckt und nach Hause getragen hatten, denn gerade als er geweckt wurde, war er im Begriff gewesen, in einer goldenen Galeere zu jenen verlockenden Gegenden zu segeln, wo das Meer auf den Himmel trifft. Jetzt ärgerte er sich ebenso über das Erwachen, denn er hatte seine märchenhafte Stadt nach 40 müden Jahren wiedergefunden. Doch 3 Nächte später kam Kuranes wieder nach Selafes. Wie zuvor träumte er zuerst von dem Dorf, das schlief oder tot war, und von dem Abgrund, in dem man lautlos hinabschweben musste. Dann erschien der Riss wieder, und er erblickte die glitzernden Minaretten der Stadt, sah die anmutigen Galeeren im blauen Hafen vor Anker liegen und beobachtete die Ginkgo-Bäume des Berg Aran, die sich in der Meeresbrise wiegten. Diesmal wurde er nicht weggerissen, und wie ein geflügeltes Wesen ließ er sich allmählich über einen grasbewachsenen Hügel nieder, bis seine Füße schließlich sanft auf der Grasnarbe ruhten. Er war tatsächlich in das Tal von Ot Nagai und die prächtige Stadt Selafis zurückgekehrt. Inmitten von duftenden Gräsern und leuchtenden Blumen schritt Kuranes den Hügel hinunter, über die sprudelnde Naraxa auf der kleinen Holzbrücke, in der er vor so vielen Jahren seinen Namen geritzt hatte, und durch den flüsternden Hain zur großen Steinbrücke am Stadttor. Alles war wie früher. Die Marmorwände waren nicht verfärbt und die polierten Bronzestatuen nicht beschlagen. Kuranes sah, dass er nicht zu zittern brauchte, dass das, was er kannte, verschwunden war. Denn selbst die Wachen auf den Stadtmauern waren noch dieselben, und sie waren noch immer so jung, wie er sie in Erinnerung hatte. Als er die Stadt durch die Bronzetore und über die Onyxpflaster betrat, grüßten ihn die Händler und Kameltreiber, so als wäre er nie fort gewesen. So war es auch im türkisfarbenen Tempel von Nat Hornat, wo ihm die orchideenbekränzten Priester sagten, dass es in Ot Nagai keine Zeit gibt, sondern nur ewige Jugend. Dann ging Kuranes durch die Straße der Säulen zur Mauer am Meer, wo sich die Händler und Seeleute versammelten. Dann ging Kuranes durch die Straßen der Säule zum Meer, wo sich die Händler und Seeleute versammelten und die fremden Menschen aus den Regionen, in denen das Meer den Himmel berührte. Dort verweilte er lang und blickte auf den hellen Hafen, wo die Wellen unter einer unbekannten Sonne glitzerten und wo die Galeeren aus fernen Orten leicht über das Wasser fuhren. Er betrachtete auch den Berg Aran, der sich majestätisch vom Ufer erhob, dessen untere Hänge grün waren und dessen weiße Spitzen den Himmel berührte. Mehr denn je wünschte sich Kuranes, mit einer Galeere zu den fernen Orten zu segeln, von denen er so viele seltsame Geschichten gehört hatte. Er suchte deshalb erneut den Kapitän auf, der sich vor so langer Zeit bereit erklärt hatte, ihn zu fahren. Er fand den Mann, Atib, auf derselben Truhe mit Gewürzen sitzend, auf der er zuvor gesessen hatte. Atib schien nicht zu merken, dass einige Zeit vergangen war. Danach ruderten die beiden zu einer Galeere im Hafen und begannen den rudernden Befehl zu erteilen, auf das wogende, cyrenische Meer hinauszufahren, das in den Himmel führte. Mehrere Tage lang glitten sie wellenförmig über das Wasser, bis sie schließlich den Horizont erreichten, wo das Meer auf den Himmel trifft. Die Galeere hielt gar nicht inne. Sie schwebte leicht im Blau des Himmels zwischen weichen, rosa gefärbten Wolken. Weit unter dem Kiel konnte Kuranes fremde Länder und Flüsse und Städte von überragender Schönheit erkennen. Schönheit, die sich gleichmütig in der Sonne ausbreitete, die nie nachzulassen oder zu verschwinden schien. Schließlich teilte Atibi mit, dass sich ihre Reise dem Ende zuneigte und dass sie bald in den Hafen von Seranian einlaufen würden, der rosafarbenen Marmorstadt der Wolken, die an jener ätherischen Küste erbaut wurde, wo der Westwind in den Himmel strömt. Doch als der höchste der geschnitzten Türme der Stadt in Sicht kam, gab es irgendwo im Raum ein Geräusch und Kuranes erwachte in seiner Londoner Mansarde. Viele Monate lang suchte Kuranes danach vergeblich nach der wunderbaren Stadt Silaphis und ihren himmlischen Galeeren, obwohl ihn seine Träume an viele prächtige und unerhörte Orte führten, konnte ihm niemand, den er traf, sagen, wie er Ot Nagash jenseits der tanarischen Hügel finden konnte. Eines Nachts flog er über dunkle Berge, in denen in großer Entfernung schwache, einsame Lagerfeuer brannten und seltsam zottelige Herden mit bimmelnden Glocken auf den Leittieren standen. Im wildesten Teil dieses Hügellandes, das so abgelegen war, dass nur wenige Menschen es je gesehen haben konnten, fand er eine furchtbar alte Mauer oder einen steinernen Damm, der sich im Zickzack entlang der Bergkämme und Täler zog. Zu gigantisch, um jemals von Menschenhand errichtet worden zu sein, und von solcher Länge, dass man kein Ende sehen konnte. Jenseits dieser Mauer kam er in der grauen Morgendämmerung in ein Land mit malerischen Gärten und Kirschbäumen, und als die Sonne aufging, erblickte er eine solche Schönheit von roter und weißen Blumen, grünem Laub und Rasen, weißen Wegen, diamantenen Bächen, blauen Teichen, geschnitzten Brücken und rotgedeckten Pagoden, dass er für einen Moment vor lauter Freude Silaphis vergaß. Doch er erinnerte sich wieder daran, als er auf einen weißen Weg zu einer rotgedeckten Pagode ging, und er hätte die Bewohner dieses Landes darüber befragt, wenn er nicht festgestellt hatte, dass es dort keine Menschen gab, sondern nur Vögel und Bienen und Schmetterlinge. In einer anderen Nacht ging Kuranes eine feuchte, steinerne Wendeltreppe endlos hinauf und kam zu einem Turmfenster, das eine mächtige Ebene und einen vom Vollmond beleuchteten Fluss überblickte. In der stillen Stadt, die sich vom Flussufer ausbreitet, glaubte er ein Merkmal oder eine Anordnung zu sehen, die er schon einmal gekannt hatte. Er wäre hinabgestiegen und hätte sich nach dem Weg nach Ort Naga erkundigt, wenn nicht eine furchterregende Aurora von einem fernen Ort jenseits des Horizonts heraufgesprudelt wäre, die die Ruine und das Alter der Stadt, die Stagnation des schilfigen Flusses und den Tod, der über dem Land lag, anzeigte, so wie es gelegen hatte, seit König Kinarotolos von seinen Eroberungen heimkehrte, um die Rache der Götter zu finden. So suchte Kuranes vergeblich nach der wunderbaren Stadt Silaphis. Er suchte ihre Galeeren, die am Himmel nach Seraninen segelten, und sah dabei viele Wunder. Einmal entkam er nur knapp dem nicht zu beschreibenden Hohepriester, der eine gelbe Seidenmaske über dem Gesicht trägt und ganz allein in einem prähistorischen Steinkloster auf dem kalten Wüstenplateau von Leng haust. Mit der Zeit wurde er so ungeduldig auf die trostlosen Tagesabschnitte, dass er begann, Drogen zu kaufen, um seine Schlafperioden zu verlängern. Haschisch half ihm dabei und schickte ihn einmal in einen Teil des Weltraumes, wo es keine Form gibt, sondern wo glühende Gase die Geheimnisse der Existenz erforschen. Ein violett gefärbtes Gas sagte ihm, dass dieser Teil des Raumes außerhalb dessen lag, was er Unendlichkeit genannt hatte. Das Gas hatte noch nie etwas von Planeten und Organismen gehört, sondern erkannte Kuranes lediglich als einen aus der Unendlichkeit, dort wo Materie, Energie und Gravitationen existierten. Kuranes wollte nun unbedingt ins Minar-besetzte Silaphis zurückkehren und erhöhte seine Dosis an Medikamenten. Er hatte kein Geld mehr und konnte sich eines Tages die Medikamente nicht mehr kaufen. Er wurde aus seiner Mansarde geworfen und irrte ziellos durch die Straßen, bis er über eine Brücke an einen Ort gelangte, an dem die Häuser immer dünner wurden. Dort kam die Erfüllung, und er traf den Zug der Ritter, die aus Silaphis kamen, um ihn für immer dorthin zu bringen. Es waren prächtige Ritter, rittlings auf schimmeligen Pferden, gekleidet in glänzenden Rüstungen und mit Wappenschildern aus goldenem Tuch, die seltsam verziert waren. Sie waren so zahlreich, dass Coranes sie fast vor ein Heer hielt, doch ihr Anführer erklärte ihm, sie seien ihm zu Ehren gesandt worden, da er es gewesen sei, der Ort Nagai in seinen Träumen erschaffen habe, weshalb er nun für immer zum obersten Gott der Stadt ernannt wurde. Dann gaben sie Coranes ein Pferd und setzten ihn an die Spitze des Zuges. Alle ritten majestätisch durch die Berge von Zoray und weiter in Richtung der Regionen, in der Coranes und seine Vorfahren geboren worden waren. Es war seltsam, doch als die Reiter weiterritten, schienen sie durch die Zeit zurück zu galoppieren. Denn wann immer sie in der Dämmerung ein Dorf passierten, sahen sie nur solche Häuser und Dörfer, wie sie Chassons oder Menschen vor ihm gesehen haben konnten. Und manchmal sahen sie Ritter zu Pferd mit kleinen Truppen von Gefolgsleuten. Nachdem es dunkel wurde, reisten sie schneller, bis sie bald unheimlich in der Luft schwebten. In der Dämmerung erreichten sie das Dorf, das Coranes in seiner Kindheit lebendig und in seinen Träumen schlafend oder tot gesehen hatte. Jetzt war es lebendig, und die ersten Dorfbewohner grüßten, als die Reiter die Straße hinunterritten und in die Gasse einbogen, die den Abgrund des Traumes mündete. Coranes hatte diesen Abgrund bisher nur nachts betreten und fragte sich, wie er wohl bei Tag aussehen würde. Er beobachtete ängstlich, wie sich die Kolonne dem Abgrund näherte. Gerade als sie auf den ansteigenden Boden zum Abgrund hinaufgaloppierten, kam irgendwo aus dem Osten ein goldener Schein und hüllte die ganze Landschaft in seinen leuchtenden Schleier. Der Abgrund war nun ein brodelndes Chaos aus rosafarbener und asoner Pracht. Unsichtbare Stimmen sangen jubelnd, als sich das ritterliche Gefolge über den Rand stürzte und anmutig an glitzernden Wolken und silbrigen Blitzen vorbei hinabschwebte. Endlos schwebten die Reiter hinab, ihre Wagen scharrten im Äther, als galoppierten sie über goldenen Sand. Dann breiteten sich die leuchtenden Dämpfe aus, um eine größere Helligkeit zu enthüllen. Die Helligkeit der Stadt Silaphis und der Meereskünste dahinter, des schneebedeckten Gipfels, der das Meer überblickt, und der bunt bemalten Galeeren, die aus dem Hafen zu fernen Regionen segeln, wo das Meer den Himmel trifft. Coranes herrschte von da an über Ort Nagai und alle benachbarten Regionen des Traums und hielt abwechselnd in Silaphis und im wolkenverhangenen Seraninhof. Er regiert dort noch immer und wird für immer glücklich regieren, obwohl unterhalb der Klippen von Innsmouth die Gezeiten des Kanals spöttisch mit der Leiche eines Landstreichers spielten, der in der Morgendämmerung durch das halb verlassene Dorf gestolpert war. Spöttisch spielten sie und warfen ihn auf den Felsen bei den efeubewachsenen Trevor Towers, wo ein besonders fetter und besonders beleidigender Millionärsbrauer die erkaufte Atmosphäre des ausgestorbenen Adels genießt.